Heute mit dem Schluss dieser Predigtserie kommen wir zum Anfang der Bibel. Es geht heute darum, wie der Schöpfungsbericht aus 1. Mose 1 und 2 zu dem passt, was gesicherte wissenschaftliche Ergebnisse sind. Vielleicht steht jetzt auch die Frage im Raum, geht das überhaupt? Ist das möglich, das irgendwie zu vereinbaren? Und wenn man die Diskussion in den Medien oder Zeitschriften, vielleicht sogar am Arbeitsplatz verfolgt, dann bekommt man ja schnell den Eindruck, entweder ich glaube das, was in der Bibel steht, oder ich glaube der Wissenschaft. Etwas dazwischen oder etwas anderes gibt es gar nicht, denn diese beiden Weltanschauungen, die stehen ja unmittelbar in Konflikt miteinander. Das muss aber nicht so sein. Und das Ziel meiner Predigt ist, das heute ein Stück weit darzustellen oder plausibler zu machen. Denn es gibt noch andere mögliche Beziehungen zwischen Glaube und Wissenschaft. Ian Barber, ein Philosoph und Theologe, hat 4 mögliche Beziehungen zwischen diesen beiden Bereichen aufgestellt. Und ich möchte sie euch einmal ganz kurz vorstellen. Die erste, das ist das, was wir alle wahrscheinlich so ein bisschen kennen und auch wahrnehmen in unserem Umfeld, ist, sie stehen im Konflikt miteinander. Beide behaupten, absolute Wahrheit zu vermitteln, und es steht im Konflikt miteinander. Das zweite ist, die Unabhängigkeit ist quasi das andere Ende der Skala. Beide spielen in ganz unterschiedlichen Lebensbereichen. Die Wissenschaft befasst sich mit beobachtbaren Phänomenen und untersucht diese. Und der Glaube befasst sich mit persönlichen Erfahrungen. Sie haben also gar nichts miteinander zu tun. Jetzt gibt es aber noch 2 Beziehungsmöglichkeiten, die irgendwie auf diesem Kontinuum dazwischen vorhanden sind. Einmal der Dialog, wo anerkannt wird, dass beide Seiten gemeinsame Schnittmengen haben und sie deshalb ruhig in Interaktion oder ins Gespräch miteinander kommen können. Zum Beispiel ethische Fragen wäre ein Themenpunkt, wo sie miteinander ins Gespräch kommen können. Und das Letzte, die Integration geht noch einen Schritt weiter als der Dialog, wo nämlich gesagt wird, dass beide gute Erkenntnisse liefern und die eine Seite auch von der anderen etwas in ihren Bereich integrieren kann. Und jetzt seid wieder ihr gefragt. Ich würde euch nämlich gerne mal bitten, zu sagen, was ihr denn denkt. Und dazu bekommt ihr hier gleich einen QR-Code eingeblendet. Ihr braucht also wieder mal euer Handy. Wer keinen QR-Code-Scanner hat, der darf auch gerne einfach auf www.menti.com gehen. Das werdet ihr gleich alles hier vorne sehen und könnt dann an der Umfrage teilnehmen. Ich hoffe, es klappt. Da seht ihr den QR-Code. Ich gehe mal ein bisschen zur Seite. Falls es von der Seite oder so nicht ganz so gut klappt, dann geht, wie gesagt, auf die Seite, die oben steht, www.menti.com, und dann müsst ihr den Code eingeben, der auch unten eingeblendet ist, und dann kann eigentlich jeder an der Umfrage teilnehmen. Solange noch ein paar Handys oben sind, warte ich noch einen Moment. Es sind 2 Fragen, also wenn ihr die erste Frage beantwortet habt, kommt gleich die zweite. Die erste Frage befasst sich nach eurer Einschätzung zur aktuellen Beziehung. Also in welcher Beziehung stehen Glaube und Wissenschaft eurer Meinung nach jetzt gerade? Und die zweite fragt dann nach eurer Meinung dazu, in welcher Beziehung sollten sie denn eigentlich stehen? Und solange ihr abstimmt, werde ich mal ein bisschen weiterreden, denn es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass es offensichtlich Konflikte und Anfeindungspotenzial in beiden Wissenschaftsbereichen gibt. Denn wenn wir ein Beispiel mal rausgreifen, die Theorie, die gerade quasi allgemein anerkannt ist zur Entstehung des Universums, ist ja die Big Bang Theory. Und sie ist aber noch gar nicht so alt. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich war sogar etwas überrascht, als ich gesehen habe, seit wann sie eigentlich so total etabliert ist. In der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts hat sie sich eigentlich erst durchgesetzt. Man könnte also sagen, sie ist erst 20, 30 Jahre alt, also gar nicht jünger als ich sogar. Krass, oder? Und als sich diese Theorie langsam durchgesetzt hat, als die Indizien in der Wissenschaft dafür immer mehr wurden, gab es ganz namenhafte Wissenschaftler, die sich dagegen gestellt haben, die nicht wollten, dass sich diese Theorie durchsetzt. Und da bräuchte ich jetzt einmal wieder meine PowerPoint und ich möchte euch ein paar Zitate vorlesen, die so am Ende des letzten Jahrhunderts von Wissenschaftlern ausgesprochen wurden im Zusammenhang mit der Entstehung oder der Durchsetzung der Big Bang Theory. Das erste Zitat ist von Philip Morrison, er ist Professor für Physik am MIT und er hat gesagt, es fällt mir schwer, die Urknalltheorie zu akzeptieren. Ich würde sie gerne verwerfen. Zweites Zitat von Alan Sandage, ein sehr bekannter Astronom. Nach ihm ist auch ein Planet und zwei Asteroiden benannt worden. Er sagt, das ist eine seltsame Schlussfolgerung, also aus der Theorie. Das kann nicht wirklich wahr sein. Und der dritte Mann, wahrscheinlich der bekannteste von Ihnen, ist Sir John Maddox. Er war lange Jahre lang der Herausgeber des Magazins Nature. Und er hat gesagt, abgesehen davon, philosophisch inakzeptabel zu sein, ist der Big Bang eine grob vereinfachte Sichtweise über den Ursprung des Universums. Und es ist nicht wahrscheinlich, dass er das kommende Jahrzehnt überleben wird. Das hat er 89 gesagt. Also wir sehen, dass die Beurteilung der aufkommenden Theorie damals sehr unterschiedlich war. Während die Indizien dafür sprachen, haben sich einige Wissenschaftler dagegen gewehrt. Und ein weiterer Wissenschaftler, der auch kein Christ war, hat diese Zitate oder diese Haltung bei manchen Wissenschaftlern beobachtet und sie so zusammengefasst. In diesen Reaktionen schwingt ein seltsamer Klang von Gefühlen und Emotionen mit. Sie kommen aus dem Herzen, während man erwarten würde, dass die Beurteilung dem Verstand entspringt. Warum haben sich einige Forscher dagegen gewehrt, dass sich die Big Bang-Theorie durchsetzt? Weil diese Theorie nämlich das belegt hat oder unterstützt hat, was von Anfang an im ersten Buch Mose auf der ersten Seite steht. Nämlich, dass das Universum einen Anfangspunkt hat, wo alles losging. Die Wissenschaftler davor haben an ein unendliches Universum gedacht. Und hier kam eine Theorie auf, die eigentlich das untermauert hat, was die Bibel sagt. Und darum haben sie sich dagegen gewehrt. Wissenschaftler sind halt auch nur Menschen. Was für eine Überraschung, könnte man sagen. Aber niemand von uns, egal in welchem Bereich wir arbeiten oder forschen, niemand von uns legt seine Weltanschauung oder seine Prägung quasi an der Garderobe ab und ist dann völlig neutral und objektiv bei der Interpretation aller Daten und Sachen, die wir erforschen. Und jetzt würde ich gerne, Gerald, nochmal die Ergebnisse von der Umfrage sehen und wir schauen mal, was ihr gesagt habt. Was denkt ihr, in welchem Verhältnis stehen Glaube und Wissenschaft momentan? Kommt gleich. 35% von uns, also von 79 Personen, haben gesagt, sie stehen im Konflikt. 13, sie sind unabhängig voneinander. 30 haben gesagt, sie stehen aktuell im Dialog. Und 22% haben gesagt, Glaube und Wissenschaft integrieren Ergebnisse. Und jetzt die Frage, in welcher Beziehung sollten Glaube und Wissenschaft sein? 9% sagen, es soll beim Konflikt bleiben. 4% sagen, Unabhängigkeit wäre super. Und 31% beziehungsweise 56% sprechen von Dialog und Integration, wenn Sie darüber nachdenken, in welcher Beziehung Glaube und Wissenschaft zukünftig stehen sollen. Das finde ich gut. Und ich versuche mit meiner Predigt etwas plausibler zu machen, dass das vielleicht möglich ist, zumindest in Sachen Schöpfung und Evolution. Wir haben jetzt allgemein über Glaube und Wissenschaft geredet, eine Etage tiefer quasi, eine Ebene tiefer ist die Frage nach der Schöpfung und Evolution. Und wer schon lange in unserer Gemeinde ist, weiß, dass in der Vergangenheit immer wieder mal Naturwissenschaftler aus unseren Reihen über dieses Thema gesprochen haben hier bei uns, sei es im Gottesdienst oder bei Seminaren. Darum werde ich heute, weil das natürlich nicht mein Spezialgebiet ist, eher aus der theologischen Ecke draufschauen. Und darum schlagen wir jetzt einfach mal die Bibel auf den ersten Seiten und lesen doch ganz einfach nach, was da passiert ist. Dann wissen wir Bescheid. 1. Mose 1, Vers 1 und 2. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Das sind die ersten Verse der Bibel. Sehr poetisch, wenn wir sie im hebräischen Text lesen könnten. Nach Vers 2 folgen die einzelnen Schöpfungstage, wo berichtet wird, was Gott an welchem Tag gemacht hat. Und weil der Text vielen von uns, glaube ich, sehr bekannt ist, ist es umso wichtiger, immer wieder ganz neu hinzuschauen, was steht da eigentlich genau und was steht da vielleicht nicht, was wird ausgelassen oder nicht berichtet. Der Autor hat beim Schreiben dieses literarischen Meisterwerks sehr genau darauf geachtet, was er aufnimmt, wie er es aufnimmt und wie er die Form dieses ersten Kapitels der Bibel gestaltet. Und daher ist wirklich jedes Detail wichtig und aussagekräftig. Und darum lohnt es sich, ganz genau hinzuschauen, auch wenn man dazu mal die hebräische Bibel wälzen muss. Aber da gibt es sehr viel gute Literatur, die uns dabei unterstützt. Und ich möchte drei Beobachtungen am Text heute hervorheben. Die erste Beobachtung bezieht sich auf die Hauptverben in diesen ersten zwei Versen. Diese Verben stehen nämlich im Hebräischen im Perfekt. Und ab dem ersten Schöpfungstag stehen die Verben im Imperfekt. Ist jetzt kein Vergleich zur deutschen Grammatik, die hilft uns jetzt nicht weiter, obwohl es die gleichen Begriffe sind. Aber wenn wir das sehen, hat das im Hebräischen eine besondere Bedeutung für einen Erzähltext. Und ich habe dazu mal ein Zitat mitgebracht von einem Professor des Alten Testaments. Er ist John Collins und er schreibt, wenn die Vergangenheitsform, also perfekt, wenn die Vergangenheitsform am Anfang einer Perikope verwendet wird, weist das auf ein Ereignis hin, das noch vor der eigentlichen Geschichte beginnt. Die eigentliche Geschichte ist das ganze Kapitel 1. Und der Autor verwendet in den ersten zwei Versen eine Vergangenheitsform, um damit anzuzeigen, dass diese ersten zwei Verse zeitlich abgesetzt sind von all dem anderen, was danach kommt. Es ist also nicht zeitlich gesehen eine Einheit, wie wir es vielleicht so in unserer ersten Kinderbibel gelesen haben, sondern der Autor macht hier ganz bewusst klar, es gibt hier einen Cut zwischen Vers 1 und 2 und 3 und dem Rest des Kapitels. Ihr könnt übrigens diesen Kommentar und ein paar andere Bücher hinten auf dem Tisch nachher anschauen, aber wie gesagt, nur anschauen, nicht mitnehmen. Ich möchte die Bücher gerne alle wieder mit nach Hause nehmen. Also wir sehen, dass dieses erste Kapitel, wenn wir es lesen, eigentlich ein zusammenhängender Text ist. So wirkt er auf uns, aber der Autor hebt hier ganz besonders hervor, dass ein Unterschied zwischen den ersten zwei und den restlichen Versen da ist. Man könnte also sagen, ab Vers 3 beschreibt der Autor, wie die Erde von Gott geordnet und gestaltet wurde. Aber wann die Erde und damit auch das ganze Universum von Gott gestaltet und geschaffen wurde, das lesen wir in den ersten zwei Versen. Aber das bedeutet dann automatisch auch, dass wir über das Alter des Universums oder der Erde anhand dieses ersten Kapitels der Bibel nichts sagen können. Weil der Autor einfach sagt, es gab diese Phase der ersten zwei Verse und es gab den Rest. Aber wie viel Zeit jetzt zwischen Vers 2 und Vers 3 liegen könnte, wissen wir nicht. Dazu gibt uns der Text gar keine Anhaltspunkte. Das Einzige, was der Autor uns vermittelt, ist, dass zeitlich gesehen an dieser Stelle ein Break passiert und Vers 1 und 2 von 3 und folgende abgehoben wird. Darum finde ich, dass eine Übersetzung der ersten beiden Worte, ach, der Text ist schon weg, besser wäre mit im Anfang. Die allermeisten Bibeln haben ja die Übersetzung am Anfang, was suggeriert, dass hier wirklich von der Sekunde 1 gesprochen wird. Aber der John Collins übersetzt zum Beispiel mit im Anfang. Also es gab einen Anfang und irgendwann in diesem Anfang, wir können ihn nicht genauer bestimmen, irgendwann ist das passiert, was wir in Vers 1 und 2 lesen können. Und dass die Urknalltheorie genau das bestätigt, nämlich dass es diesen Anfangspunkt gibt, das darf unser Vertrauen in das Alte Testament stärken und uns dazu ermutigen, weiterhin daran festzuhalten und danach zu forschen, was vielleicht darüber hinaus noch da ist in diesem ersten Kapitel. Das ist die erste Besonderheit, die Zeitform. Die zweite Besonderheit ist, wenn wir alle Tage mal nebeneinander legen und wir sehen, dass der Autor ein ganz bestimmtes Muster verwendet, um zu beschreiben, wie die einzelnen Tage abgelaufen sind. Wir könnten das in so ein Muster fassen, wo am Anfang immer gesagt wird, und Gott sprach, es werde Licht zum Beispiel, und als nächstes, es wurde Licht. Dann wird immer beschrieben, was genau damit gemeint ist oder wie das aussieht. Und am Ende kommt dann immer wieder, und es wurde Abend und es wurde Morgen ein x-ter Tag. Jetzt an dem Beispiel ein zweiter Tag. Das ist quasi so die gemeinsame Struktur. Und wenn man das jetzt bei jedem Tag einfach mal nachverfolgt, merkt man, dass zwei Tage aus dieser Struktur herausfallen. Nicht, weil die Struktur dann ganz anders ist, sondern dass Gott an zwei Tagen zweimal spricht. Wir könnten jetzt sagen, ist ja nur eine Kleinigkeit. Nein, ist es nicht. Weil, wie am Anfang schon gesagt, der Autor sich ungemein viele Gedanken darüber gemacht hat, wie er diesen Text strukturiert und aufbaut. Und jede Ausnahme von der Regel ist quasi ein Fingerzeig des Autors, wo er sagt, da musst du jetzt genau hinschauen. Das ist wichtig. Und was es genau bedeutet, können wir natürlich nicht klar sagen. Wir müssen es interpretieren. Und da schauen wir wieder, auch ich als Theologe, mit meiner Weltanschauung und mit meiner Prägung drauf. Aber anders kommen wir nicht weiter. Wir müssen interpretieren, was diese Beobachtung zu sagen hat. Und wir sehen zum Beispiel, dass diese zwei Veränderungen, diese zwei Abweichungen von der Norm an den Tagen passiert, wo eigentlich etwas besprochen wird, was auch in der Wissenschaft noch total umstritten ist. Wir sehen es zum Beispiel am vierten Tag. Da schafft Gott das Festland. Er sagt, das Wasser soll sich trennen und das Land hervortreten und es passiert. Aber anstatt dann das Schaffen Gottes an diesem Tag wieder zu beenden, steht, dass Gott noch ein zweites Mal spricht. Er spricht noch ein zweites Mal und ruft die ganze Pflanzenwelt ins Leben. Also das ist die Besonderheit am vierten Tag. Und die zweite Abweichung von dieser Struktur, die wir hier sehen, ist am sechsten Tag, wo Gott zuerst die ganze Tierwelt ins Leben ruft durch sein Reden und dann wieder nicht aufhört zu arbeiten, sondern ein zweites Mal spricht. Und wen ins Leben ruft? Den Menschen. Als Schlussakkord, als Krönung, als großes Finale seines Wirkens. Und wie ich eben gesagt habe, ist das erstmal einfach nur eine Beobachtung, die wir wahrnehmen können. Der Autor will uns etwas damit sagen, aber was? Wir könnten sagen, er will vielleicht gar nichts Besonderes damit sagen, weil an einem anderen Tag, am dritten Tag, schafft Gott auch zwei Sachen, nämlich die Wassertiere und die Landtiere. Aber was an dieser Stelle am dritten Tag ganz anders ist, dass die Struktur, die Erzählstruktur dieses Tages nicht aufgebrochen wird, sondern es wird einfach in einem Satz zusammen berichtet. Es ist also etwas ganz anderes als das, was wir am vierten und am sechsten Tag sehen. Was könnte es also bedeuten, wenn wir uns den vierten und sechsten Tag anschauen? Es könnte ein ganz besonderer Hinweis auf die Entstehung des Lebens sein. Entstehung des Lebens in Form der Pflanzenwelt und Entstehung des Lebens in Form der Menschen. Und in der Wissenschaft gibt es bis heute keine belegbare Antwort dafür, wie aus toter Materie irgendwann mal lebendige Materie entstanden sein soll. Und genauso gibt es auch noch keine Theorie oder keine Beweise dafür, wie aus Tieren irgendwann mal Menschen mit Bewusstsein und Gewissen und schöpferischen Fähigkeiten entstanden sein soll. Und zufälligerweise spricht genau an diesen zwei Tagen der Schöpfungsbericht davon, dass Gott zweimal eingegriffen hat, dass Gott zweimal geschaffen hat, nicht von der üblichen Prozedur Gebrauch macht, sondern davon abweicht. Und viele christliche Wissenschaftler natürlich gehen an dieser Stelle davon aus, dass das ein Beleg dafür ist, dass Gott ganz besonders an diesen Stufen der Entwicklung der Erde eingegriffen hat. Einer davon ist John Lennox. Ich weiß nicht, wer ihn von euch kennt. Jeder, der sich mal im christlichen Bereich mit all diesen Fragen zur Entstehung des Universums beschäftigt hat, ist sicherlich über ihn, seine Bücher, seine Vorträge gestoßen. Er war Mathe-Prof in Oxford, ist jetzt schon emeritiert, hat aber sein Leben lang geforscht zu diesen Fragen, sich mit Theologen auseinandergesetzt, sich mit Atheisten auseinandergesetzt. Ihr findet unzählige Debatten bei YouTube von ihm mit den namhaften Atheisten. Und er hat auch, wie gesagt, einiges dazu veröffentlicht. Ich habe hinten auch ein paar Bücher von ihm dazu mitgebracht. Und er sagt zu dieser Beobachtung, diese Wiederholung ist sicherlich bewusst so formuliert und ein deutliches Indiz dafür, dass, laut dem ersten Buch Mose, weder die Kluft zwischen Leben und Nichtleben, noch die zwischen Mensch und Tier durch ungesteuerte, natürliche Prozesse überwunden werden kann. Das ist sein Fazit zu dieser Beobachtung, die wir einfach nur wahrnehmen, wenn wir das erste Kapitel der Bibel ganz genau untersuchen. Und das dritte Detail, und jetzt könntet ihr vielleicht den Eindruck bekommen, das wird ja jetzt schon sehr, sehr spitzwindig, aber wie gesagt, jedes Detail ist ungemein wichtig. Die letzte Beobachtung bezieht sich darauf, dass an den ersten 5 Tagen bei der Nennung des Tages der bestimmte Artikel fehlt. Was denkt ihr jetzt darüber? Der bestimmte Artikel fehlt, aber beim 6. und 7. Tag ist er dann sehr wohl da. Und jetzt sind wir wieder auf uns gesetzt und müssen überlegen, wie interpretieren wir diese Beobachtung? Wenn wir sie jetzt mal in Worte fassen müssten, um diesen Unterschied im Deutschen darzulegen, müsste man sagen, und es wurde Abend und Morgen ein oder einfach ohne ein zweiter Tag. Ein zweiter Tag, es ist unbestimmt, es wird nicht genauer definiert. Aber beim 6. Tag ist es dann anders und beim 7. Und es wurde Abend und es wurde Morgen der 6. Tag, der 7. Tag. Bei allen anderen Tagen, den ersten 5 Tagen, ist der Artikel weggelassen. Und ich denke auch, dass diese Feinheit im hebräischen Text kein Zufall ist. Die Elberfelder Übersetzung bringt das übrigens auch im Deutschen sehr gut rüber. Nur, by the way, an alle Lutherleser. Was das aber bedeutet, müssen wir jetzt interpretieren. Und eine mögliche Schlussfolgerung ist, dass auch hier wieder betont wird, dass die Einheit dieser Schöpfungswoche, wie wir sie ja manchmal nennen, gar nicht so groß ist, wie das Wort es vielleicht zu vermitteln meint. Man könnte zum Beispiel sagen, dass anders, ich fange mit einem Beispiel an, stellt euch vor, jemand sagt euch, Max, Josef, wer auch immer, hat die 5 Mosebücher an 5 Tagen durchgelesen. Und die Erzählung geht weiter. An einem ersten Tag hat er Genesis gelesen, an einem zweiten Tag hat er Levitikus gelesen, am dritten Tag und so weiter. In welchem Zeitraum hat Max jetzt die Bibel durchgelesen? Kann man nicht sagen. Diese 5 Tage, die er dafür gebraucht hat, könnten innerhalb einer Woche sein, könnten aber auch innerhalb eines Monats, eines Jahres oder seines Lebens sein. Dadurch, dass der bestimmte Artikel fehlt, wird das alles etwas lockerer aufgebrochen und wir bekommen keine Information darüber, in welchem Zeitraum das wirklich geschehen ist. Und wenn wir das jetzt auf den Bericht übertragen, könnte angedeutet sein, und das ist jetzt wirklich eine Vermutung, darum sage ich könnte angedeutet sein, dass wie zwischen Vers 1, 2 und dem Rest des Kapitels ein Zeitraum liegt, den wir nicht weiter definieren oder bestimmen können, über den wir keine Informationen bekommen. Beim 6. und 7. Tag ist das anders. Da ist der Artikel drin und könnte suggerieren, dass es dann nahtlos übergeht. Ja klar, wenn die Schöpfung zu Ende ist am 6. Tag, hat Gott danach geruht. Es geht nahtlos ineinander über. Da wird es Sinn machen, dass der Artikel dann wieder drin ist. Jetzt könnte vielleicht der Einwand bei dem einen oder anderen entstehen, ja gut, jetzt hast du ja ganz viel dafür getan, dass dieser Bericht aus 1. Mose 1 zu dem passt, was die Wissenschaft ja vorher schon gesagt hat. Wer hat das gedacht? Einmal Hand hoch. Gar nicht so viele. Vielleicht habe ich auch zu schnell geredet oder zu viele Informationen weitergegeben. Der Einwand ist aber richtig. Und total berechtigt. Diese Auslegung, wie ich sie gerade vorgestellt habe zum 1. Kapitel aus 1. Mose, macht es möglich, dass wir die Beobachtungen und Ergebnisse der Forschung, die wirklich belegt sind, in den Schöpfungsbericht reinlesen, wenn ich das mal jetzt so ganz polarisierend formulieren darf. Und es würde bedeuten, wenn zum Beispiel in 30, 40, 50 Jahren eine neue Theorie auf den Markt kommt, eine andere als die Urknalltheorie, dass dann die Interpretation von 1. Mose plötzlich auch in christlichen Kreisen eine andere wird als das, was ich jetzt gerade gesagt habe. In 30, 40 Jahren stehe ich dann vielleicht immer noch hier vorne, aber erzähle euch etwas ganz anderes, weil die Ergebnisse der Wissenschaft andere sind. Diesem Einwand, der total berechtigt ist, wie schon gesagt, möchte ich 2 Punkte entgegenstellen. Das erste ist, unsere Auslegung, unsere Interpretation der Bibel verändert sich so oder so am laufenden Band. Jede Generation liest Bibeltexte anders. Danke für das Nicken, das unterstützt mich jetzt. Vor 50 Jahren zum Beispiel haben wir Texte über Sexualität, Kleidung, Musik, was auch immer, ganz anders verstanden als heute. Vor 50 Jahren dürfte ich wahrscheinlich nicht mit Poloshirt und Pulli hier vorne stehen. Da würde ich wahrscheinlich vorher von irgendeinem Ältesten aus unserer Gemeindeleitung runtergeholt und gesagt, zieh dich nochmal um. Wir lesen und leben Bibeltexte heute ganz anders als unsere Väter oder Großväter. Das ist das Erste, was ich dem entgegenstellen möchte. Und das Zweite basiert ein Stück weit auch auf den Ergebnissen unserer Umfrage gerade zur Beziehung von Wissenschaft und Glaube. Wenn nämlich Wissenschaft und Glaube interagieren sollen, also die Ergebnisse der jeweils anderen Disziplinen auch ein Stück weit integrieren, müssen wir dafür offen sein, dass Veränderungen möglich sind. Wir müssen Theorien und Ansätze revidieren können, weil sich unser Wissensstand immer weiter entwickelt und damit auch verändert. Also müssen wir die Offenheit bewahren, an den Stellen, wo wir wirklich dazu aufgefordert sind, zu interpretieren, auch nach einiger Zeit mal anders zu interpretieren, weil die Ergebnisse die Indizien in eine andere Richtung weisen. Und einen schönen Bibelvers dazu habe ich euch mitgebracht aus Psalm 111, Vers 2. Groß sind die Taten des Herrn, zu erforschen von allen, die Lust an ihnen haben. Groß sind die Taten des Herrn, zu erforschen von allen, die Lust an ihnen haben. Hier wird nicht nur von Christen geredet, sondern von allen. Egal, ob ich glaube oder nicht, wir sind dazu aufgefordert, die Schöpfung Gottes, seine Taten zu erforschen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Autor hier nicht nur daran gedacht hat, dass wir die Bibel lesen, um Gottes Werk zu erforschen, sondern dass wir unseren Verstand benutzen, alles dran setzen, was in unserer Macht steht, um die herrliche Schöpfung Gottes besser zu verstehen und erforschen zu können. Gott hat uns einen genialen Verstand gegeben, also lasst ihn uns benutzen, egal ob als Naturwissenschaftler, Theologe oder was auch immer. Jetzt mal ein Cut zum Thema biblischer Befund. Als nächstes, wenn ihr den Titel noch vor Augen habt, Schöpfung und Evolution, Fragezeichen, möchten wir uns mit der Evolution beschäftigen. Das ist natürlich nicht mein Fachbereich, darum habe ich sehr viel dazu gelesen und möchte das jetzt einfach mal ein bisschen zusammenfassen. Wenn wir uns das Konzept von Evolution vor Augen führen, und jeder hat ja mindestens im Biologieunterricht schon mal was davon gehört, wissen wir, dass lange Zeiträume wichtig sind, damit das überhaupt funktionieren kann. Und die Auslegung zu 1. Mose 1, die ich gerade präsentiert habe, lässt die Möglichkeit für diese langen Zeiträume. Und das könnte man dann zum Beispiel auch, oder anders gesagt, die geologischen oder archäologischen Ergebnisse, die gerade da sind, können wir dann so in unseren Schöpfungsbericht aus 1. Mose 1 hineinlesen. Und ebenso, wie gesagt, haben wir diese langen Zeiträume, die das Konzept von Evolution nötig macht. Aber was meine ich jetzt, wenn ich von Evolution spreche? Es ist ja ein großer Begriff, zu dem ganz unterschiedliche Definitionen vorhanden sind. Ich rede, wenn ich jetzt von Evolution spreche, nur von der, also in rein biologischer Hinsicht davon. Also, dass es um die Prozesse geht, die wir beobachten und nachvollziehen können. Egal, ob als Biologe oder auch als ganz normaler Laie, der die Natur einfach beobachtet. Und dass sich Organismen oder Lebewesen an sich ändernde Umstände in ihrer Umwelt anpassen, das sehen wir an ganz, ganz vielen Stellen. Bekannte Beispiele dafür sind zum Beispiel die Schnäbel von den Darwinfinken. Dazu hat er ja viel geschrieben, haben wir wahrscheinlich alle im Biologieunterricht gehabt. Oder auch die Verfärbung des Birkenspanners. Wer hat davon was gehört? Jörg, du musst dich auch melden, du hast mir davon erzählt. Ich habe sie euch mitgebracht. Normalerweise sehen Birkenspanner so aus wie auf der linken Seite. Also sie sind schwarz-weiß. Im 19. Jahrhundert, besonders in Industriegebieten Englands, traten plötzlich Birkenspanner auf, die nur noch schwarz waren. Und diese Birkenspanner waren die breite Mehrheit. Die andere Verfärbung war fast gar nicht mehr vorhanden. Warum? Ich hatte gesagt, Industrialisierung, England, 19. Jahrhundert, da kommt wieder der Geschichtsunterricht so ein bisschen hoch, den wir vielleicht noch im Kopf haben, ganz viel Ruß. Die Städte, Straßen, die Natur in diesen Industriegebieten waren schwarz gefärbt. Und dadurch konnten die Birkenspanner, die eine dunklere Verfärbung hatten, natürlich viel besser überleben. Sie waren besser getarnt und konnten von ihren Fressfeinden nicht so gut gesehen werden. Darum haben sie sich fortgepflanzt und die anderen sind ausgestorben. Das hat wiederum dazu geführt, dass mit der Zeit nur noch schwarze Birkenspanner in diesen Regionen vorgekommen sind. Ein Phänomen der Evolution, die wir so an vielen Stellen der Schöpfung beobachten können. Nichts Besonderes, würden wir sagen. Und diese Art der evolutionären Prozesse, die können wir auch als Christen total gut in all das reinlesen, was wir in der Bibel zum Thema Schöpfung sehen. Das aber dann einen Schritt weiter gedacht, durch diesen Prozess über Jahrmillionen nicht nur neue Unterarten bei bestimmten Tierspezies entstanden sind, sondern ganz neue Arten, das ist alles andere als belegt, sondern es ist eine Vermutung, es ist eine Annahme, die darauf aufbaut, dass wir diese Evolution im Kleinen sehen und übertragen auf die Entstehung aller Arten, gesagt, dass dadurch dann über Jahrmillionen hinweg ja auch irgendwann neue Arten entstanden sein können. Das ist eine zweite Art von Verwendung des Begriffs Evolution, wo nicht nur das beschrieben wird, was wirklich beobachtet werden kann, sondern auch die Entstehung neuer Arten. Und in den letzten Jahrzehnten ist noch eine weitere Verwendung dieses Begriffs aufgekommen. Richard Dawkins oder Peter Singer und andere Kollegen, ähnliche Denker, gebrauchen den Begriff Evolution nicht nur zur Beschreibung von biologischen Prozessen, sondern sie vermitteln dadurch eine eigene Weltanschauung. Etwas, was die Grenzen der Naturwissenschaft bei weitem übersteigt und auch philosophische Fragen, philosophische Themen beantwortet. Sie versuchen damit dann zum Beispiel zu erklären, woher kommt der Mensch? Passt zum Thema Evolution, neue Arten entstehen, aber sie gehen auch darüber hinaus, indem sie nämlich sagen, dieses Konzept von Evolution, wenn wir es immer weiter denken, beantwortet auch die Frage danach, warum wir uns so verhalten, wie wir uns verhalten. Sie beantwortet auch die Frage danach, was der Sinn des Lebens ist und so weiter. Es wird zu einer Weltanschauung, die die naturwissenschaftlichen Grenzen weit übersteigt. Sie versuchen dann zu erklären und zu sagen, sowas wie Werte, sowas wie Bewusstsein, sowas wie unser Gewissen sind rein biochemische Prozesse, die in unserem Kopf ablaufen. All diese Sachen, allgemeine Werte, Moral, sind dann nur Illusionen, die unser Verstand uns vorgaukelt, weil sie uns irgendwann mal in diesem evolutionären Prozess dabei geholfen haben, zu überleben und uns fortzupflanzen. Es ist nur eine Illusion in unserem Verstand und hat keine Relevanz, keine echte Bedeutung. Und das ist dann quasi der letzte Schritt zur Verwendung dieses Begriffs, nämlich damit zu sagen, es ist nicht nur etwas im Rahmen der Naturwissenschaft, sondern auch eine Weltanschauung. Und sie waren bei der Vermittlung dieses Themas oder bei der Vermittlung ihres Verständnisses vom Begriff Evolution sehr erfolgreich. Darum sagen viele Leute heute in unserer westlichen Bevölkerung oder nehmen es so wahr, dass sie sagen müssen, wenn ich an Evolution glaube, dann muss ich dieses gesamte Paket von Evolution, das Dawkins und Singer und Co. uns vermitteln, auch glauben. Wenn das eine stimmt, dann stimmt der ganze Zug und ich muss das so als Ganzes annehmen. Entweder ich glaube alle Teile davon oder, naja, ich kann auch wieder zurück ins Mittelalter gehen und an die Bibel glauben. Das ist die Haltung, die uns durch den neuen Atheismus vermittelt wird. Und das schaffen sie, indem sie dieses Konzept von Evolution in diesen Begriff hineingelegt haben. Bevor jetzt aber Einzelne einschlafen, weil es zu detailliert wird, möchte ich einfach mal weitermachen und nur dazu einladen, jeder, der mehr über dieses Thema oder ein anderes aus unserer Serie sprechen möchte, der darf gleich nach dem Gottesdienst einfach hier bleiben. Nach einer kurzen Pause wollen wir hier in eine Austausch-Frage-Antwort-Runde kommen, um darüber nachzudenken oder ins Gespräch zu kommen, was euch zu diesen Fragen der Serie beschäftigt. Zum Schluss möchte ich aber nur noch mal festhalten, was wir uns gerade erarbeitet haben, was quasi aus dem biblischen Text hervorgeht. Ich würde sagen, dass deutlich wird, dass Glaube und Wissenschaft nicht per Definition im Konflikt stehen. Glaube und Wissenschaft stehen nicht per Definition im Konflikt. Und eine Haltung, die uns dazu zwingen will, zu sagen, entweder Glaube oder Wissenschaft ist nicht berechtigt, ist nicht haltbar, hat keine schlagkräftigen Argumente. Das Zweite ist, dass unser Schöpfungsbericht in 1. Mose 1 sehr viele Details vermittelt, die wir aber wiederum interpretieren müssen. Und genau deshalb entstehen unterschiedliche Auslegungsmöglichkeiten, entstehen unterschiedliche Verständnisse zum Thema Schöpfung und damit auch zum Thema Evolution. Und das Dritte ist, dass es aber neben diesen Themen, die wir aus dem Schöpfungsbericht interpretieren müssen, ganz klare Aussagen des biblischen Textes gibt. Und die habe ich euch hier nochmal mitgebracht. Das Erste ist, durch die ganze Bibel hindurch, durch das ganze Alte Testament hindurch, wird uns ganz klar vermittelt, dass Gott der Schöpfer ist. Gott ist der Schöpfer und hat alle Dinge geschaffen. Wann und wie, das wird an ganz vielen Stellen offen gelassen. Wir müssen, wie gesagt, interpretieren. Das Zweite ist aber auch, dass durch den Schöpfungsbericht deutlich wird, Gott hat nichts dem Zufall überlassen. Gott hat nichts dem Zufall überlassen, sondern er greift immer wieder in die Entstehung der Erde, in die Entstehung des Lebens ein und bricht dort der Entwicklung Bahn. Und das Dritte ist, unser Universum hat einen Anfang. Unser Universum hat einen Anfang. Und lasst mich zum Schluss nur noch sagen, alles, was einen Anfang hat, hat auch ein Ende. Und damit schließt sich der Kreis wieder zum Ewigkeitssonntag. Alles, was einen Anfang hat, hat auch ein Ende. Und darum ist es so wichtig, nicht nur den Anfang der Bibel zu kennen, nicht nur die ersten zwei Kapitel der Bibel zu erforschen, sondern auch das Ende der Bibel, das Neue Testament zum Beispiel. Und da auch zu schauen, welche Fragen werden dort eigentlich beantwortet. Und im Neuen Testament steht das, worauf es eigentlich ankommt. Nämlich nicht darauf, wie ich 1. Mose 1 und 2 verstehe. Das ist nicht die entscheidende Frage unseres Lebens, sondern darauf, wie ich Jesus verstehe. Darauf kommt es an. Das ist die allerwichtigste Frage in unserem Leben. Ist Jesus einfach nur ein toller Mensch gewesen, ein Vorbild vielleicht sogar, oder ist er der Sohn Gottes, wie er es selbst von sich sagt? Und wenn du auf diese Frage noch keine Antwort hast, egal ob du hier sitzt oder zuschaust, dann möchte ich mit dir viel lieber über diese Frage ins Gespräch kommen, aber als über all die anderen dieser Serie. Denn Jesus sagt, und das ist meine letzte Folie, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Darum ist die Frage, wer Jesus ist, die allerwichtigste Frage in unserem Leben. Amen.